Gott schafft Neues, er gibt die neuen Gaben. Wir hören dazu Römer 12, die Verse 3 bis 8, wo der Apostel Paulus schreibt: Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand höher von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte. Ein jeglicher, wie Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn gleicherweise, wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder einerlei Geschäft haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weissagung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er des Amtes. Lehrt jemand, so warte er der Lehre. Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's mit Lust. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, die Kirche Jesu Christi ist kein Verein. Jeder Verein hat einen Vereinszweck. Und unter diesem Zweck, da sammeln sich eben so und so viel bestimmte Mitglieder. Die einen, die möchten gern Brieftauben züchten, das will nicht jeder. Der geht dann in den Brieftaubenzüchterverein. Die anderen, die sind begeistert für Sport und gehen in den Sportverein. Andere gehen in den Musikverein oder Gesangverein, was es alles für Vereine gibt. Aber alle gemeinsam können nie in einem Verein organisiert werden unter einem Zweck. Welcher Zweck könnte denn alle vereinen? Deshalb ist die Kirche kein Verein, sondern die Gemeinde Jesu Christi wird vom Apostel Paulus hier dargestellt und an manchen anderen Stellen im Neuen Testament unter dem Bild des Leibes. Wir gehören zum Leib Jesu Christi als Glieder, von denen jedes einzelne Glied seine Aufgabe hat. Der entscheidende, wichtigste Satz, von dem wir jetzt an diesen Abenden immer wieder gesprochen haben: Er ist das Haupt, Jesus Christus selber, nicht wir. Wir haben in der Gemeinde nicht zu bestimmen. Wir haben weder das Ziel anzugeben, noch uns die Aufgaben zu stellen, sondern wir sind nichts anderes, nicht mehr, aber auch nicht weniger, als Glieder an diesem Leib. Und zwar tätige, lebendige, schaffende Glieder mit einer Aufgabe. Lassen wir uns sofort diese Frage gefallen. Sind wir solche Glieder? Oder sind wir schon abgestorbene Glieder? Es wird ja behauptet, selbst der Blinddarm habe eine Funktion am Leib. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche. Aber auf jeden Fall ist er doch sehr entbehrlich. Man kann gut ohne Blinddarm weiterleben. Bist du eigentlich ein Blinddarmchrist, den man wegschneiden kann und herausschneiden kann, uns fehlt im Grund nichts? Sind wir wirklich lebendige Glieder an diesem Leib? Das zeigt sich nicht an dem, was unsere Qualität ist, wie fromm wir wären, sondern dass wir lebendige Glieder am Leib sind, das zeigt sich an dem, dass wir tätig sind. Wie stirbt denn ein Glied ab? So stirbt ein Glied ab, dass das Blut nicht mehr hindurchgeht. So sterbe ich als Glied am Leibe Jesu Christi ab, dass ein Geist mich nicht mehr treibt. Bist du Todesglied am Leibe? Das ist sogar gefährlich. Tote Glieder sind gefährlich. Die können den ganzen Leib in Mitleidenschaft ziehen. Die machen den ganzen Leib krank. Wisst ihr, wie dieser Blutkreislauf stoppt? Zum Beispiel jetzt konnten wir das erleben in der Kälte. Wenn ich ein Glied zu lang der Kälte aussetze, dann friert das ab. Dann kommt das Blut nicht mehr durch. Brüder und Schwestern, sind unsere Gemeinden nicht schon in langen Eiszeiten der Lieblosigkeit schwerstens erfrierungsgefährdet? Damit stehen wir wieder bei diesem entscheidenden Grundpunkt. Nicht unsere Anstrengung ist gefragt, nicht unser Vorsatz, sondern dass wir uns wieder entzünden lassen, dass wir wieder Liebe üben. Und die Liebe ist die erste Frucht des Geistes, die wichtigste. Da steht die Einzahl im Galaterbrief. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und jetzt folgt alles draus, das andere. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ohne Liebe gibt's das nicht. Wenn wir also unsere Frage uns gefallen lassen, bin ich Glied, lebendiges, tätiges Glied am Leib Jesu Christi, dann fragt das nach meiner Liebe. Bin ich ein zur Liebe Entzündeter? Dann ruft mich das hinein in die tägliche Bitte. Herr, gib mir die Wirkung deines Heiligen Geistes, dass ich wieder entzündet werde zur Geistesfrucht der Liebe, dass es wieder anfängt zu treiben, zu glühen. Wir hatten Predigtübung und haben in einer Gemeinde bei Tübingen, haben unsere Studenten gepredigt, zwei von ihnen, und dann war das Predigt-Nachgespräch. Dann fragte ich, es waren einige Leute aus der Gemeinde da, fragte ich während des Predigt-Nachgesprächs, was erwarten Sie denn von einer Predigt? Dann war zunächst einmal Schweigen. Dann hat ein alter Bruder gesagt, man wollet halt, dass jedes Sonntag wieder ein Spechele zum Feier dazukommt. Das hat mich tief beeindruckt. Keine Kopfbelehrung, sondern dass das Feuer, dass das Evangelium in uns angezündet hat, dass das weiterbrennt. Und da braucht's diese Nahrung des Wortes Gottes. Leute, es wäre eine großartige Sache, wenn es in dieser Woche so wäre, dass wir nun nicht einander belehrt hätten. Das können wir vergessen. Das können wir vergessen. Was da droben geblieben ist, das wird ganz schnell versinken. Sondern wenn es uns von Gott geschenkt wird, dass das, was uns von seinem Wort her angesprochen hat, dass das hineingegangen ist in unser Herz und uns wieder angezündet hat, dass die Liebe neues Brennmaterial bekommen hat, das mich wieder treibt. Glied am Leib Jesu Christi zu sein, lebendiges vom Geist, vom Blut durchpulstes Glied zu sein, das stellt uns hinein in die Aufgabe, in den Dienst. Gott gibt Gaben des Geistes. Dort, wo wir uns als Glieder wirklich von seiner Kraft durchwehen lassen, werden wir Begabte. Das neue Leben, das Gott schafft, das ist kein kümmerliches Leben. Das ist Leben aus der Fülle, ist begabtes Leben. Gott macht reich. Er schenkt. Christ sein, das heißt immer ein Empfangender zu sein. Jeden Tag nehmen dürfen, im Überfluss nehmen zu dürfen. Es geht jetzt nicht um unsere natürlichen Begabungen, die wir mitbringen. Jeder von uns. Sicher auch das hat Gott gegeben. Ganz gewiss dürfen wir auch unsere natürlichen Begabungen in den Dienst der Nachfolge stellen. In allen Ausprägungen unserer Person sind wir für ihn brauchbar. Ich darf ihm alles bringen, was ich bin, und sage, Herr, gebrauche mich. Es geht uns jetzt, wenn wir von dem Reichtum reden, von der Fülle, die Gott schenkt, jetzt geht es uns um die Gnadengaben, um die Charismen, um das, was Gottes Geist dir gibt, was du nicht aus deinem Wesen und nicht aus deiner Natur heraus hast. Das ist heute ein gefährliches Thema. Viele sagen, ach, seid vorsichtig mit den Gnadengaben. Da kann man so schnell schwärmerisch werden. Ja, ist denn das ein Grund? Ist denn das ein Grund? Die Bibel redet klar und eindeutig von den Gaben des Geistes, die Gott gibt, ohne die wir dienstunfähig sind. Dürfen wir dann sagen, Vorsicht! Natürlich gibt's Gefährdungen, überall gibt's Gefährdungen. Alles, was nicht unter der Zucht und Leitung des Geistes Gottes bleibt, wird tief gefährdend in der Gemeinde. Aber wir sollten uns wieder ausstrecken nach dem, was uns Gott geben will, die Gaben des Geistes, die Gnadengaben, dass das Feuer des Dienstes unter uns wieder neu entbrennt, das kann man nicht aus sich selber. Das muss der Geist und wird der Geist uns geben, wo wir wollen. Gnadengaben, das ist das, was das neue Leben kennzeichnet. Und das sind immer Gaben, um die Gemeinde Jesu Christi, um Gottes Reich mitzubauen. Nicht Gaben, damit ich groß rauskomme, sondern Dienstgaben sind es. Wie arm sind wir hier geworden, wie arm. Du merkst das sofort, wenn ich dich jetzt ganz direkt frage, wo ist deine Gnadengabe? Was hat dir Gottes Geist dir ganz persönlich zum Dienst gegeben? Du wirst jetzt wahrscheinlich stocken. Denkt, ist doch vermessen, so zu fragen. Darf man das? Ja, das darf man. Das darf man. Denn Gott gibt durch seinen Geist Gaben. Und die darf ich einsetzen, wenn ich nicht einmal weiß, welche Gabe ich habe. Dann kann ich auch nicht dienen. Ist doch klar? Stell dir ruhig die Frage. Und wenn du hier unsicher wirst, wenn du jetzt in Schleudern kommst, dann fang an zu beten und sag, Herr, ich begreife das nicht einmal bei mir. Ich bin blind geworden, auf beiden Augen blind. Wie soll ich dienen? Wie soll ich für dich stehen, wenn ich nicht einmal mehr weiß, was du gibst? Es stimmt tatsächlich, wir sind sehr arm geworden. Gibt Gott nicht mehr? Oder, und das ist wohl die Ursache, wollen wir gar nicht mehr? Strecken wir uns gar nicht mehr aus? Die Dienstgaben werden niemand aufgenötigt, gar niemand. Es liegt ganz Wichtiges unter uns brach. Da komme ich letzten Jahr im Januar, war ich auf Besuchsreise bei unserer Arbeit in Indien. Es war ein erhebender Gottesdienst an Neujahr. Der Gottesdienst war aus. Dann kommt einer auf mich zu und niet vor mich hin. Ich war ganz perplex. Dann frage ich meinen indischen Bruder und sage, was will er? Und er hat gesagt, er will das, was in der Bibel steht, dass du ihm die Hand auflegst und ihn segnest. Und er hat es auch gemacht. So sind viele Gemeindeglieder gekommen und haben am Beginn dieses Jahres gebeten, dass Gott ihnen ganz persönlich seinen Segen gebe. Dann kam ein anderer, der hat sein Hemd hochgehalten. Da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Frag wieder meinen Bruder, was will jetzt der? Der sagt, weißt du, er hat Bauchweh. Und er will, dass du handelst nach dem Jakobusbrief. Ist jemand krank unter euch, so rufe er die Ältesten, dass sie die Hände auflegen, dass es besser mit ihm werde. Das habe ich gemerkt, wie arm wir geworden sind. Ich habe gedacht, ja, wenn der Bauchweh hat, soll er zum Arzt gehen. Das soll sich mal richtig untersuchen lassen. Und er ist kindlich gläubig gekommen und hat gesagt, handle an mir nach dem biblischen Wort. Wie arm sind wir geworden in all diesen Bereichen. Bei uns geht so ganz arg vernünftig zu, da fasst nichts mehr zu. Wir sind mit tausendundeiner Sicherung ausgestattet. Und wenn es um die Frage der Geistesgaben und der Wirkung des Geistes geht, dann rufen wir gleich 10-mal Vorsicht. Wo sind unter uns diese Gaben da, die der Apostel hier ganz schlicht aufzählt? Und noch einmal in einer größeren Breite in 1. Korinther 12. Wo ist die Gabe, Luther sagt, Weissagung, eigentlich ganz wörtlich Prophetie? Wisst ihr, das ist nicht nur, dass wir Zukünftiges ansagen können. Der biblische Begriff, der neutestamentliche Begriff der Prophetie, hat jemand die Gabe der Prophetie, wir müssen eigentlich ganz wörtlich übersetzen, Durchblick haben. Durchblick haben. Das ist eine Geistesgabe, dass ich durchblicke, und zwar gilt das in die Vergangenheit, dass ich sehe, wie Gott gehandelt hat durch die Zeiten. Das gilt für die Gegenwart, dass ich jetzt sehe, was Gott will, wo er mich will, und dass ich hineinsehe, wo er hin will und was er vollenden will. Das ist doch die Not heute, selbst unter Christen, weithin unter uns. Wer hat denn den Durchblick? Da geht man jedem Bauernfänger auf den Leim und blickt nicht durch. Man sieht nicht in die Tiefe hinunter, wenn einer nur nett redet, wenn er nur biblische Begriffe gebraucht, dann heißt sie schon recht. Wo bleibt der Durchblick? Dass wir wirklich klare Linie halten. Brüder und Schwestern, wir sind weithin so leicht verführbar, weil keine Prophetie mehr da ist, weil kein Durchblick da ist. Ich denke immer noch an den alten hanischen Bruder, der mir einmal gesagt hat, ich lese nur noch zwei Dinge, nämlich die Bibel und den Spiegel. Ich war perplex. Ich habe gesagt, ja nun, die Bibel, das verstehe ich, aber den Spiegel, das ist doch eine ziemlich umstrittene, einseitige Zeitschrift. Ja, sagt er, im Spiegel, da habe ich den Film dessen, was abläuft. Und in der Bibel habe ich den Ton dazu. Das meint Prophetie. Durchblick haben, verstehen, was da geschieht. Wir dürfen bitten um diese Gabe, dass uns der Herr Durchblick schenkt, dass wir uns nicht von jedem Wind der Lehre, von jedem frommen Gerede, von jeder Ideologie gleich mitreißen lassen. Wie viele auch ernsthafte und fromme Christen sind einfach mit hineingesprungen und haben sich mitziehen lassen in diesem riesigen Sog dessen, was sich Friedensbewegung nennt. Jeder ist natürlich für den Frieden, ist ja klar. Aber jetzt schall doch den Ton dazu ein. Was sagt der Herr? Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Das ist mein Haupteinwand gegen die Friedensbewegung, gegen die sogenannte, dass hier weithin mit Furcht operiert wird. Und Furcht kommt nicht von Gott. Der Geist Gottes ist kein Furchtmacher, kein Angstmacher. Wo Menschen in Furcht versetzt werden, da sind sie ganz leicht verführbar. Darum sagt der Herr, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. fürchtet euch aber vor dem, der Leib und Seele in die Hölle verderben kann. Ich will es noch einmal ganz ungeniert sagen, es wäre wirklich falsch. Wir wollten sagen, das sei alles ein Holzweg, dass sich Menschen für den äußeren Frieden einsetzen. Aber dann kommt man ganz gewiss auf den Holzweg und da gehen Hunderte, Tausende, Abertausende von Christen mit. Wenn sie so sagen, ist diese Frage gelöst, ist das Entscheidende gelöst. Das stimmt nicht. Das ist nicht die brennende Menschheitsfrage. Ja, jetzt braucht es Prophetie, die vorausschaut. Was sagt denn die Bibel? Sagt die Bibel, da wird irgendein Halbverrückter vielleicht noch aus Versehen auf den roten Knopf drücken und dann geht alles in die Luft. Nein. Die Bibel redet zwar auch von dem, dass schwere Wehen und Gerichte über diese Erde hinweggehen werden. Aber Jesus wird wiederkommen auf diese Erde. Wisst ihr, wie die Zukunft dieser Erde aussieht? Was sagt die biblische Prophetie? Schall doch den Ton dazu ein. Die Bibel sagt, der Herr wird hier und jetzt auf dieser Erde das tausendjährige Reich errichten. Leute, wir haben eine ungeahnte Zukunft vor uns. Das tausendjährige Reich wird ein Reich sein, in dem der Christus selber regiert, wo kein Tod, wo der Satan gebunden ist, das heißt, wo keine Sünde, keine offenkundige, treibende Sünde mehr da ist. Das muss man sich einmal vorstellen, wie solch eine Welt aussieht. Da wird es Malmsheim geben im tausendjährigen Reich. Jetzt stellt euch einmal vor, Malmsheim ohne Sünde. So wird das sein. Ohne Umweltverschmutzung, ohne alle diese Dinge, Gott wird's abschaffen. Leute, was haben wir für eine Hoffnung? Und da laufen wir so rum und lassen uns in tiefste Ängste hineintreiben. So sind wir verführbar. Das ist unser Dienst in dieser Welt. Dass wir den Leuten, die von einer Angst in die andere hineingeschüttelt werden und darüber depressiv werden, dass wir sie ihnen zurufen, nicht oberflächlich, nicht drüber hinweglächeln. Leute, es gibt eine ungeahnte Hoffnung. Gott hat mit dieser Welt nicht die Vernichtung in Gasteilchen vor, sondern er wird in dieser Welt noch einmal Erfüllung schenken. Gott wird mit dieser Zeit in eine Zeit der Fülle münden. Und er wird schließlich den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Gell, das sag's, ich sag's einmal so abgekürzt, das, was der Mensch damals im Paradies verhindert hat, dass sich Gottes sehr gute Schöpfung entfalten konnte, das wird Gott tun im tausendjährigen Reich. Die tiefe Not wird nur sein, dass das tausendjährige Reich auch und gerade die Bosheit des menschlichen Herzens zeigen wird. Denn wenn diese Zeit der Erfüllung um ist, wenn alle äußeren Verhältnisse, alles stimmt, und der Satan wird wieder losgebunden, wird er wieder Anhänger finden. Das tausendjährige Reich löst noch nicht die Frage nach der endgültigen Neuschöpfung. Unsere letzte Hoffnung geht dorthin, wo wir mit den Zeugen der Bibel sagen, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Mensch, wenn das die Hoffnung deines Lebens ist, wenn du darauf zugehst, dann kann dich hier nichts mehr im letzten ängsten. Dann bist du ein Gehaltener. Dann kann dich nicht alles rum und umwerfen. Dass wir doch ernst machen wieder mit der Bitte, Herr, gib uns diese Gabe des Geistes der Prophetie, dass ich das sehe, wie es in dieser Welt aussieht und wie es weitergeht. Das ist ganz arg wichtig. Das ist unser Dienst. So helfen wir den anderen. So holen wir Menschen aus der Angst heraus. Wisst ihr, dass das am größten anwachsende Heer der Kranken in unserem Land, hier bei uns in der Bundesrepublik, die psychisch Kranken sind? Jährlich erkranken über 1 Million Menschen in unserem Land an psychischen Krankheiten. Und davon müssen über 300.000 in längere oder kürzere stationäre Behandlung. Und eine der entscheidenden Ursachen für diese Entwicklung in unserem Volk ist die, dass wir ein Angstvolk geworden sind. Dort sitzt das. Und dass wir Christen nicht mehr die Hoffnung sagen können, weil wir selber keine mehr haben. Oder es nur noch ganz schwach glüht. Wir haben dieses ungeheure Vorrecht, das hineinzurufen in diese Welt. Gott gibt der Welt, Gott gibt dir in deinem Leben Zukunft, Ewigkeitszukunft. Das können wir nicht aus uns selber. Dazu brauchen wir die Gabe des Geistes der Prophetie. Deshalb sind wir oft so vollmachtslos, weil wir nicht mehr bitten. Deshalb sind wir nicht mehr nützlich zum Dienst, weil wir nicht mehr wollen, dass der Herr uns gibt. Gut übersetzt, hat jemand ein Amt, so warte er des Amtes. Ich möchte einmal ein bisschen deutlicher sagen, hat jemand Diakonie, das geht's hier, dann konzentriere er sich darauf. Das heißt, der Geist zeigt uns den Aufgabenbereich, er gibt uns die Kraft zu dem, dass wir wirklich im Mühen um den anderen ringen dürfen. Das ist entscheidend. Wo gibt's das unter uns heute? Es gibt kein Land auf der Erde. Kein Land. Ich habe kürzlich eine Statistik gelesen, wo die medizinische Versorgung so umfassend und gleichzeitig so teuer ist. Man müsste eigentlich denken, alle Deutschen, wenn sie nicht schon gesund sind, werden ganz schnell wieder gesund. Aber in der Statistik dessen, wie viel Krank es unter uns gibt, rangieren wir im letzten Drittel. Das ist ein ungeheurer Gegensatz. Wisst ihr warum? Weil die Medizin weithin unter uns, ich sage es einmal ganz direkt, seelenlos geworden ist. Eine Reparaturanstalt. Weil keine Menschen mehr da sind, die sich des anderen wirklich annehmen. Gespräch mit einem Arzt, der mit mir gereist ist, dort nach Indien, da sind wir auf dieses Bild gekommen. Heute gleicht weithin die Medizin einer Autoreparaturwerkstatt, wo die äußeren Teile des Autos repariert werden, immer wieder schön gespritzt, sodass das funkelt und glänzt, aber innen der Kern der Motor ist krank. Jede Krankheit, die sich an unserem Körper vollzieht, da ist unsere Seele mitbeteiligt, unser ganzes Gefühls- und Seelenleben. Es braucht Menschen, die aus der Liebe Jesu Christi heraus auf den anderen zugehen, ihn mittragen, ihm wieder Lebensmut geben. Das ist eine Geistesgabe. Das kann man nicht aus sich selber. Das ist eine Geistesgabe. Das muss nicht keine Krankenschwester sein, das muss kein Arzt sein. Das bin ich dankbar gewesen im Gemeindedienst, dass es Leute gab in unserer Gemeinde, die in solcher Zuwendung anderen nachgehen konnten. Das kann eine ganz schlichte Hausfrau sein, die aber weiß, dass das ihre Aufgabe und ihr Dienst ist und sich darauf konzentriert, wo sie hört, da ist jemand krank, da geht sie hin. Sie kann keine Mittel verabreichen. Sie kann auch keine großen medizinischen Ratschläge geben. Aber sie ist da und sie umgibt diesen Menschen. Die Diakonie, die Fürsorge für andere Menschen, nur aus natürlichen Quellen der Barmherzigkeit zum Beispiel, der Menschenliebe gespeist, das muss scheitern. Brüder und Schwestern, wenn wir wirklich wieder lebendige Glieder am Leib sein wollen, wir haben jetzt nur zwei Beispiele herausgegriffen aus dieser Gabenliste. Zu was uns der Herr alles einsetzen will. Es sind alles missionarische Gaben. Wenn wir wieder lebendig werden wollen, dann lasst uns anfangen zu bitten. Herr, wir sind bereit, öffne uns unsere Augen, dass wir es wieder merken, für was du uns haben willst, wo du uns einsetzen willst. Gott gibt, wo wir bitten, wo wir wirklich Bedürftige sind und uns ihm zur Verfügung stellen. Wir haben viele Bitten in unserem Beten. Es ist recht so, ich darf für alles bitten. Aber gibt es diese Bitte bei dir, diese tiefe Sehnsucht in deinem Leben? Herr, ich möchte brauchbar sein für dich zum Dienst. Oder erschöpfen sich nicht unsere Bitten, auch unsere frommen Bitten, in der Regel in dem, Herr, ich möchte einigermaßen ungestreift durchs Leben kommen. Welch ein christlicher Egoismus! Herr, ich möchte dir brauchbar sein zum Dienst. Du sollst mich greifen können. Du sollst mich nehmen können. Du sollst mich dort haben können, wo du willst. So fängt ein Mensch wieder an zu brennen. Als unser zweiter Sohn geboren wurde, da hatte ich den Namen im Kopf. Bei uns gilt die Regel, wenn es ein Junge ist, darf der Vater den Namen geben. Wenn es ein Mädchen ist, kann es die Mutter. Bis jetzt kam sie noch nie dran. Ich habe also bei mir gewusst, wenn es ein Sohn wird, der soll Markus heißen. Dann war er geboren und ich sagte zu meiner Frau, also gut, es war an einem Samstag, glaube ich, wenn am Montag, die kommt zum den Namen erfragen, dann sage, er heißt Markus. Sie war auch mit einverstanden. Dann kam am Sonntagnachmittag ein ganz lieber, alter, hanischer Bruder. Der hat seinen Wochenbettbesuch immer bei mir gemacht, solange die Frau noch weg war. Aber zuerst war ich mittags zum Essen eingeladen bei einer Familie am Ort und die fragten gleich, wie ist denn das, wie heißt nun der Sohn? Und ich sagte, er soll Markus heißen. Dann haben die sich angeschaut. Und dann sagt einer aus der Familie, wissen Sie auch, Herr Pfarrer, was das bedeutet? Da sage ich, ein frommer Name, der Evangelist Markus. Ja, sagt er, wir haben nachgeschlagen im Namensbuch. Wollen Sie es mal lesen? Ja, habe ich mir's angeschaut. Jetzt steht da drin, Markus, dem Kriegsgott Mars geweiht. Hat mich schon bewegt. Kam ich heim, rufe ich meiner Frau an im Krankenhaus und sage, du, Markus soll er nicht heißen. Ich möchte keinen Sohn, der dem Kriegsgott Mars geweiht ist, aber ich weiß keinen anderen Namen gerade. Ich rufe dich wieder an. Dann kam spät nachmittags dieser Bruder und auch er fragte sofort, wie heißt denn jetzt der Sohn? Und ich habe nun ein bisschen gestottert, ich habe gedacht, das weiß der sicher auch, dass ich da meinen Sohn nach einem römischen Kriegsgott nennen wollte. Und habe so gesagt, eigentlich wollte ich ihn Markus nennen. Und da ging ein Leuchten über sein Gesicht und er hat gesagt, das ist dein herrlicher Name. Das steht schon in der Bibel, er ist mir nützlich zum Dienst. Da hat er den Johannes Markus gemeint. Von dem schreibt das Paulus. Er ist mir nützlich zum Dienst. Das hat mich ganz tief gefreut. Als er weg war, habe ich meiner Frau angerufen und habe gesagt, Frau, er soll Markus heißen. Wir lassen den Kriegsgott weg und nehmen das biblische Wort, er ist mir nützlich zum Dienst. Was kann so ein besseres Programm über ein Leben geben? Gibt es ein besseres Programm? Ist das die Sehnsucht, die dich treibt? Dass du ihm nützlich sein willst zum Dienst. Dann wirst du ihm brauchbar sein und er wird dich einsetzen. Denn die Gaben, die er gibt, Gott gibt Gaben des Geistes zum Dienst füreinander. Jetzt kommt eine gefährliche Seite. Wir reden auch offen von den Gefährdungen. Die Gaben des Geistes kann man auch missbrauchen. Jawohl, das kann man. Zur Selbstbestätigung und Selbstverwirklichung kann man das auch tun. Unter frommem Deckmantel kann man sehr geistlich sich gebärden. Das Haupthemmnis, darf ich es einmal so ungeniert sagen, und das wisst ihr in Malmsheim genauso, wie das in Holzgerlingen ist, wie das im Albrecht-Bengelhaus ist. Das Haupthemmnis einer gemeindebauenden Arbeit ist unsere Ehrenkäsigkeit. Ganz schlicht gesagt. Dort hängt es in vielen Fällen. Wir haben zum Beispiel in Holzgerlingen immer einen großen Badsack gemacht. Da kam viel Geld ein, war eine ganz arg gute Sache, aber ich hatte immer Angst davor, ein Stück weit. Weil es jedes Mal passiert ist, dass der eine oder andere sauer war und im nächsten Jahr sich sehr vornehm zurückgehalten hat, weil er nicht genug bedankt worden war. Wir merken, wie das bei uns ist. Was sind wir an dieser Stelle anfällig? Wir arbeiten ja ganz allgern mit in der Gemeinde. Da kann uns niemand was nehmen. Aber wir wollen auch bedankt sein. Das wollen wir auch. Da meldet sich in uns unsere Ehrsucht. Das ist eines der entscheidenden Hindernisse, dass sich die Geistesgaben nützlich entfalten. Wenn sie zum Eigendienst gebraucht werden, wir kriegen das ganz leichtfertig, dass wir das so in Nebensätzen hinbringen, was wir doch für Leute sind, was wir alles kennen, und was wir alles können. Das ist eine der entscheidenden Stellen, wo der Satan bei den Kindern Gottes, gerade bei denen, die diese tiefe Sehnsucht nach Fülle im Herzen tragen, ansetzt. Er legt sie lahm in ihrer Ehrsucht und kriegt sie damit, diese Geistesgaben, unter seinen Einfluss. Das macht mich nachdenklich. Bei der charismatischen Bewegung zum Beispiel, da zählen so arg die Namen. Mich kürzlich eine Frau angerufen und hat gesagt, Sie müssten den und den noch hören, der hat's wirklich. Es hat sich die Geistesfülle so arg gebunden an einzelne Personen. Und das ist nicht recht. Ist nicht recht. Sondern die Person tritt zurück, wo sich die Geistesgaben an den Geistträger binden, ist gefährlich. Wir lernen das bei Jesus. Wie heißt das immer? Wenn er seine Wunder getan hat, dann heißt nachher bezeichnenderweise, und das Volk pries und lobte Gott, dass er solches unter ihnen geschehen ließ. Sie lobte nicht Jesus. Und wisst ihr warum? Weil er in allem, was er tat, von sich weggewiesen hat. von sich weggewiesen hat. Weil er dieser Grundversuchung, das war heute Morgen Predigtext, der hat er Widerstand geleistet, der hat er entschlossen abgesagt, dass er seine Macht und Würde beweist. Nein, er tut etwas, wenn Gott sagt, jetzt tu's. Es wäre für Jesus ein leichtes gewesen, dort in der Wüste Brot zu machen. Es hätte wirklich nur ein Augenklimpern bedurft und der ganze Sinai wäre Brot gewesen. Jesus kann das, aber er tut es nicht, um sich selber darzustellen. Er tut es, um anderen zu helfen. Er setzt seine Macht nicht zum Selbstruhm ein, sondern als Fürmacht, als Fürsorge. Das ist die Gefährdung der Geistesgabe. Dass wir sie plötzlich für uns missbrauchen, dass wir groß rauskommen, dass man von uns sagt, der hat's, der kann's. Darf ich es auch einmal so ungeniert aussprechen? Brüder und Schwestern, wenn ihr bittet für uns, die wir hauptamtliche Verkündiger sind, dann habt eine Bitte vor Gott und diese Bitte heißt, dass wir demütig bleiben. Da legt uns der Satan oft lahm, dass wir da einander tragen an diesem Punkt. Und es auch sagen, einander helfen in der Ermahnung. Paulus schreibt hier, dass niemand höher von sich halte. Geistesgaben und Demut gehören immer zusammen. Der Geist Gottes ist ein Geist der Demut. Wo Geistesgaben und Hochmut zusammenkommen, da wirken schnell andere Geister mit. Ist gefährlich. Wenn die Gaben gerühmt werden und gar noch die Träger der Gaben, den musst du anschauen, dann wird es äußerst gefährlich. Dass wir uns das sagen lassen, dass hier Gefahr in der Gemeinde Jesu im Verzug ist. Ich kam einmal in einen charismatischen Gottesdienst, nicht hier in unserem Land. Das hat mich schon gepackt. Es war das erste Mal. Und dann nachher sprach ich mit dem Prediger, der diesen Gottesdienst geleitet hat. Ich habe gesagt, das hat mich nun doch tief unruhig gemacht auch. Und da sagt er zu mir, ja, wenn du das nicht kannst, Zungen reden, so wie wir das hier können, dann bist du kein rechter Christ. So sage ich. Dann bin ich also kein rechter Christ. Dann habe ich zu ihm gesagt, gibt's denn mehr als das, dass ich bekennen darf, dass Jesus Christus mich gerecht gemacht hat durch sein Blut. Gibt's mehr als das, dass ich das Kindergebet mitbeten kann, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit dem will ich vor Gott bestehen, wenn ich in Himmel werde eingehen. Dann hat er eine Zeit lang überlegt und dann hat er gesagt, das hat mich ganz arg getröstet und gefreut, dann doch im brüderlichen Gespräch. Ja, weißt du, ich nehme das zurück, doch, du bist auch ein Christ, es gibt nicht mehr. Aber weißt du, der Unterschied zwischen uns ist der, du isst Schwarzbrot und wir haben Weißbrot mit Butter drauf. Da habe ich gesagt, Schwarzbrot ist doch viel gesünder. Viel gesünder. Die vielen Weißbrotesser, das ist gefährlich. Und gar noch Butter drauf, da verkalkt man leicht. Man soll ganz vorsichtig sein. Die Gaben und die Träger der Gaben sollen nicht in dieser Weise gerühmt werden. Ich halte eine Bibelwoche, kommt nachher eine Frau zu mir. Hat sie gesagt, Herr Pfarrer, das war ganz richtig, was Sie jetzt gesagt haben. Aber jetzt sollten Sie mal mit mir gehen. In die Versammlung dort. Das ist noch was ganz anderes. Schon wenn man da hineinkommt, da meint man zu schweben. Habe ich gesagt, Frau, wir bleiben lieber auf dem Boden, wer hoch schwebt, fällt tief. Dass wir hier ganz nüchtern bleiben. Geistesgaben und Nüchternheit gehören ganz eng zusammen. Da geht's nicht in die Schwärmerei hinein, sondern da geht's in die Gründung ins Wort hinein. Jesus hat 70 Jünger ausgesandt. Und dann kommen die zurück, Lukas 10. Und dann stehen sie vor Jesus. Man muss das direkt sich vorstellen, wie das geschildert wird. Sie kamen zurück mit Freuden und sagten, Herr, denk mal, was passiert ist. Selbst die bösen Geister sind uns untertan. Sie konnten Gewaltiges leisten. Sie hatten viele Geistesgaben. Und jetzt sagt Jesus, das ist ein ganz wichtiges Wort. Darüber freut euch nicht, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Dort liegt unser Grund. Die Geistesgaben sind Dienstgaben, aber nicht die Grundlage eines Lebens als Christ. Das sind die Auswirkungen, nach denen wir uns sehnend ausstrecken dürfen, wo es ganz arg öde wird, wenn sie nicht da sind. Aber auf diesem Grund werden wir nicht gerettet. Wir werden dienstbrauchbar. Geistesgaben sind Dienstgaben. So arbeiten wir zusammen im Leib, dass einer den Dienst des anderen gelten lässt. Das ist ganz arg tröstlich immer wieder, wenn es hier heißt, ein jeglicher, wie Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Geistesgaben kann man sich nicht selber nehmen. Die kann man sich auch nicht anerziehen. Brüder und Schwestern, es ist gefährlich, wenn gesagt wird, das könne übertragen werden. Das kann nur Gott geben, wo wir bitten. Und nach dem Maß des Glaubens, das heißt, jeder nach seiner Zuteilung. Ist doch klasse, muss nicht jeder alles können in der Gemeinde. Das macht Pfarrer manchmal sehr beschwer. Denn von denen wird eigentlich alles erwartet. Das müssten eigentlich aufgehäufte Gabenträger sein. Das wäre gefährlich, wenn das so wäre. Das wäre gefährlich. Dort liegt eine der Wurzeln, warum wir so verarmen, weil wir so viel auf die Hauptamtlichen schieben. Auf der anderen Seite muss man sagen, manche Pfarrer leisten dem auch Vorschub. Die behalten alles in der Hand. Es ist ganz wichtig, dass wir als Gemeinde uns als Leib verstehen, verschiedene Glieder, die zusammenarbeiten. Brüder und Schwestern, schließen wir diese Woche ab. Gott schafft Neues. Das ist nicht nur ein Themasatz, sondern das ist die Wirklichkeit. Er tut das. Gott schafft Neues. Er tut das in deinem und meinem Leben, wo ich ihn schaffen lasse. Er zwingt es nicht auf. Gott schafft Neues. Das fragt dich in deinem Alten, dessen du längst leid bist, wo du denkst, das lässt sich doch nie mehr ändern. Das ist nun mal so. Und fassen wir es zusammen noch einmal in dem ganz schlichten Satz. Ich will bitten, Gott wird geben. Er wird Neues schaffen. Wo wir wieder anfangen, uns von seinem Wort erwecken zu lassen zum Gebet. Wenn es nach diesen Abenden hier in Malmsheim unter euch wieder Gebet gibt, verstärktes Gebet, so beginnt jede Neuschöpfung. So wird's wieder neu. dass wir anfangen zu rufen und Gott will hören. Dann wird er geben. Er wird dir auch wieder das Feuer entzünden. Er wird dir zeigen, was Fülle ist. Er wird dich in Wege hineinführen, wo du nie gedacht hast, dass er sie dir öffnet. Und er wird dich wieder hineinnehmen in seinen Dienst, damit jeder von uns brauchbar ist. Lasst uns diese Bitte vor ihn bringen. Herr, gib uns deinen Heiligen Geist, dass er uns wieder erwecke und anzünde zur Geistesfrucht der Liebe, ohne die alles andere nichts ist. Und dass er uns dann wieder entzündet und darreicht die Gaben, die wir brauchen zum Dienst, dass wir ihm nützlich werden zum Dienst. Nach einer Beerdigung kam ein Mann zu mir. Er ging mit mir vom Friedhof ein Stück. Er war kein Kirchenchrist, überhaupt kein Christ in dem Sinn. Und er hat zu mir gesagt, Herr Pfarrer, heute haben Sie einen königlichen begraben. Der beerdigt wurde, das war ein alter, buckeliger Mann. Als Beruf war angegeben Hilfsarbeiter. Den hatten wir beerdigt. Und als ich ihn fragte, wie meinen Sie denn das? Hat er gesagt, der und noch einer hier am Ort. Denen glaube ich's und hab's geglaubt, dass es Gott gibt, dass sie Christen sind. An denen hat man ihren Herrn gesehen. Brüder und Schwestern, wenn das Gott wirken kann an uns, dass wir durchscheinend werden für Jesus, dann wird unser Leben fruchtbar durch seinen Geist. Dann sind wir brauchbar zum Dienst. Dann wird Gottes Ehre gerühmt in dieser Welt. Amen.